Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast von einem sehr besonderen Unternehmen. Herzlich willkommen, Julian Kramer. Moin, Julian.
Hi, moin. Danke für die Einladung.
Ich habe nicht übertrieben, als ich gesagt habe, du bist ein wirklich ganz besonderer Gast. Zum einen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aufgrund des Unternehmens, das ist so das offen, das ist so das Oberflächlichste. Du hast eine tolle Rolle mit einem tollen Titel und wie ich finde, einen super tollen Weg im Digitalen, aber auch außerhalb des Digitalen. Deshalb freue ich mich jetzt schon auf das Gespräch. Vorweg möchte ich mal spoilern. In Adobe ist ja gleich schon im Unternehmen selbst die Transformation mit eingebacken. Das ist ja Teil eurer Unternehmensgeschichte, Transformation, obwohl das Unternehmen ja irgendwie bummelig ist, 40, 43 Jahre alt ist, glaube ich.
Schnöde 40-jährige Tech-Company.
Ja, schnöde genau. 40-jährige. So, aber lass uns kurz einsteigen mit dir. Beschreib dich doch mal ganz kurz selbst und sag uns, wie es so weit gekommen ist.
Ja, also ich bin bei uns Principal Thought Leadership, ja, was auch immer das heißen mag. Ich habe ursprünglich mal angefangen als Regisseur, habe in den frühen 2000ern angefangen, direkt Content für YouTube zu produzieren, für Marken, als man den Leuten noch erklären musste, dass es mehr als ISDN gibt. Da war ich also relativ früh dran, habe dann Mercedes-Benz TV, das agenturseitige Produktionsteam für deren globale Markenkommunikation geleitet, also so 200 Filme pro Jahr vor der Welt von TikTok-Clips und Co. Habe dann bei Google eine Innovationsberatung aufgebaut. The Zoo nannte sich die. Also so ein bisschen, wenn Google euer Problem hätte, wie würden wir das lösen? Mhm. Ja. Und genau, zwischendurch noch ein bisschen an Unis unterrichtet, was ich bis heute mache. Ein bisschen fotografiert, was ich bis heute mache. Und irgendwann habe ich dann die Gelegenheit bekommen, nach einem kurzen Aufenthalt noch in der Executive Education bei Google, wo ich dann 26 Länder verantwortet habe für zwei große Programme, dann zu Adobe als Technology Evangelist zu kommen. Und das ist mit Zwischenstationen und mal so Sidesteps links und rechts bis heute fast 7 Jahre oder fast 8 jetzt, glaube ich sogar, meine Rolle bei Adobe.
Ich könnte schon, das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt, allein aufgrund deiner wirklich, deines sehr interessanten Lebensweg im Beruflichen, allein da könnte ich jetzt nochmal eine ganze Stunde mitfüllen. Lass uns mal kurz auf der Station vor Adobe verbleiben. Wo warst du bei Google? Warst du hier in Google Deutschland?
Ich war ein Teil der Zeit bei Google Central oder ich war immer in der Dachregion, habe aber irgendwann eben EMEA-Aufgaben gehabt. Das heißt, aus Deutschland heraus dann eben 26 Länder. Ich sage immer so, Helsinki bis Johannesburg und Lissabon bis Moskau, da lernst du dann auch interkulturell einiges. Ja. Das war eine wilde Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Super. Adobe. Adobe, ich sag dir, das habe ich auch gemerkt. Weißt du, wie ich Adobe wirklich kennengelernt habe?
Entweder durch die Updates vom Flash Player oder ja. Das PDF, ne, den Klassiker.
Das ist der harte Weg. Das ist der harte Weg auf der Konsumentenseite. Ja, stimmt. Genau. Ich habe Adobe hier aus Hamburg auf zwei Richtungen. A, durch die Akquisition von Efficient Frontier im SEA. Die Älteren unter uns wissen noch, dass es früher Bidding-Systeme gab, die sich mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigt haben. Und vor allen Dingen seit der Akquisition von Omniture, was danach das Adobe Analytics wurde oder vermutlich immer noch ist. Aber so habe ich eigentlich zum ersten Mal professionell mit Adobe zu tun gehabt. Also.
Na, da hast du vielen was voraus. Die meisten kennen unseren Kreativbereich oder eben die Dokumenten, aber den Enterprise-Marketing-Bereich, der ist gar nicht so bekannt. Sehr zu unserem Verdruss, deswegen habe ich aber einen Job. Ja. Das ist ganz gut so.
Und dann kenne ich noch Adobe praktisch aus dem Fallbeispiel, weil ihr auch einer der sehr frühen wart, die von einem wie sagt man, Software-on-Premise-Geschäft zu einem SaaS-Geschäft transformiert seid. Es gab ja auch viele, die sind praktisch schon direkt in SaaS reingeboren. Und das ist ja auch etwas, was man als Unternehmen gerade mit, wenn man an Endkonsumenten oder an KMUs, also auch gerade im Kreativbereich, ist das ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne? Magst du uns vielleicht, wenn du magst, damit wir auch gerade zur Einordnung, also der Hauptteil wird natürlich sein, was passiert jetzt gerade, wie sieht das Geschäftsmodell von Adobe jetzt auch gerade vor dem Hintergrund von AI aus? Aber ich finde, um so eine Leistungsfähigkeit von einem Unternehmen und auch gerade was die Transformationsfähigkeit angeht, zu verstehen und abzuleiten, was man daraus lernen kann, finde ich ist ganz wichtig, den Weg dahin eines Unternehmens zu verstehen. Magst du uns da mal ganz kurz durchführen, welche Zyklen Adobe so durchlaufen hat?
Ja, also ganz high level. Die meisten Leute kennen eben Adobe aus diesen zwei Dimensionen der Kreativsoftware und den Dokumenten. Wir haben das PDF erfunden, im Übrigen offener Standard. Ja, also jetzt kein hochproprietäres System. Da kennt man uns so ein bisschen her, da haben wir die Wurzeln. Eine der ersten Akquisen war dann tatsächlich Photoshop. Und Adobe ist eine der Tech-Firmen, die tatsächlich sehr stark durch Akquisen gewachsen ist. Primär mal im Kreativbereich. Und genau, dann hatten wir eben diesen großen Shift hin erstmal weg von der Box zum digitalen Download und dann später als so ziemlich eine der ersten Marken, die Endkonsumentensoftware eben als Subscription-Modell angeboten hat. Das war eine große Transformation. Da sind manche Leute bis heute böse, dass sie jetzt irgendwie monatlich irgendwie eine kleine Gebühr zahlen müssen. Aber das war natürlich damals in der Zeit ein sehr, sehr mutiger Schritt, das ins Endkundengeschäft zu tragen, Direct-to-Consumer zu gehen. Also eine Transformation, die auch viele Unternehmen heute noch beschäftigt. Ob es jetzt digitale oder physische Güter sind. In den physischen Gütern ist es ein bisschen anspruchsvoller manchmal. Genau, da war so der erste Schritt der Transformation. Was parallel passiert ist, du hattest es gerade schon erwähnt, wir haben dann auch angefangen, im Enterprise-Bereich Akquisitionen zu tätigen. Also Omniture Day Software in Basel, was heute der Adobe Experience Manager, also unser Asset Management ist und unser Website Builder Tool. Die wenigsten Leute wissen das so ein bisschen. Die Tools, die wir im Enterprise anbieten, die kommen ganz oft aus einer Historie, wo wir gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwas für unser Direktkundengeschäft. Also wenn wir Photoshop und Creative Cloud verkaufen wollen und schauen uns dann den Markt an und nutzen vielleicht auch ein Tool. Und die meisten davon haben wir dann irgendwann aufgekauft und weiterentwickelt und bieten das jetzt quasi so ein bisschen, ich sage jetzt bewusst nicht als White Label, sondern das sind schon eigenständige Produkte, unseren Endkunden im Enterprise-Marketing-Bereich an. Du hattest schon erwähnt, es gibt Analytics, es gibt Customer Journey Optimizer. Es gibt Asset Management. Magento gehört zu uns. Also die, je nachdem, wie man es rechnet, die dritt- oder viertgrößte E-Commerce-Plattform der Welt oder das Shop-System. Marketo kennt der ein oder andere aus dem B2B-Bereich natürlich da ganz stark fürs Customer Journey Management und Lead Development. Und genau, so ist das mittlerweile ein ganz interessanter Bauchladen geworden. Und ich sage immer, wenn man es High-Level jemand erklären muss, wir decken eigentlich die Komplexität eines modernen Marketeers ab. Also von der Content-Erstellung, dem Verwalten all dieser Assets, dem Ausspielen, sei das jetzt in deiner App, auf einer Website, als Banner, als Werbeformat, Gott weiß wie, ja, hin zum Messen der Kampagnen und der Effizienz der einzelnen Assets und dann hin zur Monetarisierung. Das ist so ein bisschen so die Kette des Customer Lifecycles, die wir versuchen mit unseren Produkten abzubilden. Und da gehören dann natürlich auch moderne Tools wie eine CDP und solche Späße mit dazu.
Werbung. Wenn du deine Marke nicht nur sichtbar, sondern relevant machen willst und deine Zielgruppe wirklich erreichen möchtest, ist ein eigener Business-Podcast dein Format. Bei TLDR Studios entwickeln wir Business-Podcast-Formate, die strategisch auf Marken einzahlen. Ob Thought Leadership, Employer Branding oder Lead-Generierung, mit deinem Podcast kannst du deine Ziele auf den Punkt ansteuern. Erzähl uns von deiner Vision und wir entwickeln für dich ein Konzept, produzieren und steuern deinen Podcast auf allen relevanten Kanälen aus. Schau vorbei auf tldrstudios.com oder schreib uns eine Mail an podcast@tldrstudios.com. Ende der Werbung.
Du hast gerade schon selbst den Begriff des hast du Bauchladen gesagt?
Ja.
Habe ich das richtig gehört? Also in Corporate-Sprache hätte ich jetzt gesagt, das ist ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Produkten. Aber es ist ja nicht an mir, jetzt hier Corporate-Sprache zu machen.
Nein.
Also ihr habt wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Tools, die eine unterschiedliche Wertschöpfungstiefe auch darstellen und eine unterschiedliche Zielgruppe ansprechen. Das geht ja von, was schon fast B2C-isch ist, also wirklich für den kleinen und mittelständischen Bereich, für den Einzelunternehmer, die Einzelunternehmerin irgendwie designt ist, bis tief ins Enterprise-Level-Geschäft genau. Rein. Was heißt denn das für die Unternehmenskultur? Mein letzter und prägendster Chef hat mal zu mir gesagt, Sigmar, du musst überlegen, der Hund wackelt immer mit dem Schwanz. Sie müssen sich nur übernehmen, was ist Hund und was ist Schwanz. Jetzt die Frage an dich, prägt das nicht eine Kultur in einem Unternehmen? Also seid ihr KMU-Spezialist, der ins Enterprise reingewachsen ist, oder seid ihr primär ein Enterprise-fokussiertes Unternehmen, was jetzt auch praktisch in den KMU-Bereich reindenkt?
Ich sehe das ein bisschen anders, weniger nach der Größe des Unternehmens, sondern wir machen immer Professional Software und erweitern gerade mit ein paar Produkten, gerade im Kreativbereich, natürlich auch hin in das, was wir Next Generation Creator nennen. Also Leute, die nicht klassisch in einer Kreativagentur sitzen und da irgendwie Turnschuhe retuschieren, sondern eben die Social Media Influencer, die Creator, Leute, die sich kreativ ausdrücken wollen. Also da erweitert sich quasi unser Spektrum. Aber wir kommen aus der Firma, also aus dieser Philosophie, wir sind Werkzeugmacher am Ende des Tages. Mhm. Es geht immer nicht um das, auch wenn man auf unsere großen Events geht, es geht nicht so sehr darum, was wir machen, sondern wir feiern immer das, was die Leute mit uns, durch uns machen können. Mhm. Und deswegen ist es relativ stringent zu sagen, du, pass auf, ob du jetzt ein einzelner Kreativer bist oder ein CMO, wir bieten Werkzeuge für Professionals. Und vielleicht da die kleine Differenzierung, weil du gesagt hast, KMU versus Corporate. Wir glauben dran, dass wenn wir alle unsere Tools enorm gut integrieren, dann können wir die Komplexität von einem großen Enterprise wunderbar abdecken. Also verschiedene geografische Regionen, multiple Teams, verschiedene Ownerships, die dann da irgendwo alle auf irgendeiner globalen Webseite rumhühnern und auch irgendwas machen wollen. Ja. Und deswegen sind wir in diesem Gartner-Quadranten immer so rechts oben in der Ecke, ne? Innovation und sehr, sehr mächtig. Wenn du mich jetzt fragst, ich suche nur ein kleines E-Mail-Versand-Tool und das muss möglichst günstig sein, weil ich bin jetzt hier irgendwie ein Friseursalon um die Ecke, dann fängst du vermutlich nicht mit Adobe an. Mhm, ja?
Das bestimmt.
Sondern wir sind besonders dann gut, wenn du Komplexität abbilden musst, ja, die einfach in großen Unternehmen natürlich deutlich stärker präsent ist. Wir haben aber auch relativ viele, sagen wir mal, deutsche große Mittelständler, ne, so ein Mann und Hummel, wo du sagst, so Luftfilteranlagen oder so, die leben dann davon, dass wir einfach enorm robust und eben für sehr komplexe Anwendungsfälle auch ausgebaut sind. Ja.
Ja.
Und du kannst halt wunderbar dann auch so das Ökosystem erweitern. Also du sagst, pass auf, ich fange da an, wo der Schuh drückt, mit E-Mail-Versand zum Beispiel. Irgendwann will ich mal meine globalen Webseiten oder mein E-Commerce umstellen und du weißt, das integriert dann einfach alles wunderbar, weil es aus dem gleichen Haus kommt.
Ja, verstehe ich.
Das ist ein bisschen
Aber ich übersetze deine Antwort jetzt schon ein bisschen, dass das deutlich, also weil du sagst Komplexität, das verstehe ich. Du hast auf Größe, Skalierbarkeit, das ist schon etwas, was eher der Enterprise-Bereich eher braucht.
Deswegen sage ich bewusst Enterprise-Marketing-Tools, die sind auch klassischer B2B-Vertrieb und unser Endkundengeschäft, aber das ist auch so schön mit diesen zwei Herzen in einer Seele in dieser Firma. Da fokussieren wir uns natürlich ganz stark auf den einzelnen Nutzer. Also wie können wir dir, der du jetzt da irgendwie 8000 Turnschuhe freistellen musst, wie können wir dir dein Leben einfacher machen? Und viele Learnings aus dem Direktkundengeschäft lassen sich natürlich auch interessant in die B2B-Welt dann übertragen. Mhm. Ja, auch wenn du da dann natürlich mit multiplen Personas, unterschiedlichen Content-Bedürfnissen, sauber orchestriert in einer komplexen zwei Jahre langen Customer Journey, ne, so lange dauert so ein klassischer SaaS-Sales-Cycle, wenn es größer wird. Mhm. Da lernen wir natürlich sehr viel aus dem Direktkundengeschäft, was wir dann quasi mit verschärften Vorzeichen im B2B dann auch tatsächlich versuchen umzusetzen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn ich dir gerade zugehört habe, habe ich darüber nachgedacht, wann ich euch zum ersten Mal so im Enterprise-Level wahrgenommen habe, also als Adobe und nicht mehr als Efficient Frontier oder Omniture. Das war vor definitiv über 10 Jahren auf so einem Adobe Summit, ich weiß nicht, wie der hieß, in London. So.
Summit.
Das war genau, der Adobe Summit. Genau. Das ist deshalb bemerkenswert, weil im Grunde, das heute ist die Bühne sehr, sehr vergleichbar mit dem, was jetzt die, also 10 Jahre später, die OMR-Bühne ist. Ich glaube, da gibt es auch unglaubliche Parallelen. Adobe war ja auch lange Head-Sponsor von OMR. Aber da habe ich gesehen, dass ihr wirklich, ihr habt die Begeisterung rübergebracht, als ob ihr praktisch jedes Individuum im Raum überzeugen wollt.
Durch Use Cases. Das ist ein bisschen der Anspruch.
Ja, durch Use Cases, aber auch natürlich durch einen gewissen Entertainment-Faktor. Also ich habe dann nicht verstanden, warum, ich weiß nicht, ich glaube in Las Vegas, da war ich nicht, da war George Clooney und in Europa war auch irgendwie ein bekannter Schauspieler und der CTO vom Vatikan, da dachte ich mir, das ist ja krass, was die hier. Also sehr, sehr entertaining. Klar, heute weiß ich, das ist auch ein bisschen das Playbook der US-amerikanischen Software-Vendoren, aber von dem Approach sehr, sehr anwenderorientiert, sehr, sehr begeisternd. Man kann so ein Softwareprodukt ja auch langweilig präsentieren. Und ihr habt alles andere als langweilig gemacht und trotzdem in einer gewissen Tiefe.
Ja, wir haben da vielleicht so ein bisschen behind the scenes, ne? Ein bisschen Trivia. Wir haben ja immer zwei Tage. Das eine ist immer so, der erste Tag ist immer so ein bisschen die bedeutungsschwangere, ne? Shantanu, unser CEO, stellt mal die Vision und Strategie vor. alles enorm wichtig. Dann gibt es ein paar Produkt-Highlights. Mhm. Und der zweite Tag, das sind immer dann alle, die dann nach der Afterparty ja. das ein bisschen drauf hinfiebern, die das schon kennen. Ja. Da stellen wir dann auf der Sneaks neue, gerade im KI-Bereich ganz oft, neue Ideen vor, die wir im Prototypenstadium haben mhm. und nutzen das ganz aktiv, um Feedback einzusammeln, um zu verstehen, resoniert das mit den Leuten, unseren Kunden. Und die Mechanik ist da immer ein bisschen, da haben wir so klassische Engineers, ne, die mhm. also einfach wirklich Produktkoryphäen sind, aber vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gerne auf großen Bühnen stehen. Und wir haben ja immer einen Comedian und meistens noch einen Celebrity. Mhm. Und die interagieren da so ein bisschen miteinander. Und ja. ihr könnt euch vorstellen, da treffen natürlich drei Arten von Personas auf einer Bühne aufeinander vor irgendwie 15.000 Leuten. Und das eskaliert also immer sehr, sehr unterhaltsam, weil natürlich der Comedian so keine Ahnung hat, was wir da eigentlich präsentieren. Versucht ja. da irgendwas rauszufinden. Ja. Ja. Die Engineers wiederum haben irgendwie eine tolle Idee, sind aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig bühnenbegeistert. Also da der zweite Tag ist eigentlich immer mein Highlight, zumal man da noch viel stärker, sagen wir mal, ganz tief in die Suppenküche gucken kann. Mhm. Woran kochen wir denn? Was denken wir denn gerade, wie die Digitalwelt so aussehen könnte? Und vielleicht wird es dann ein Produkt.
Ja, das ist super spannend. Das ist immer mein Highlight-Tag. Das ist super spannend. Es gibt, wenn wir schon bei Behind the Scenes sind, es gab zumindest damals auch noch einen nullten Tag. Das war der Tag, den ihr gemacht habt für eure Partner. Den finde ich auch spektakulär, weil da natürlich sehr viel Zahlen Daten, Fakten, Wachstumsperspektive. Da habe ich wiederum gelernt aus einer Marketierperspektive, also wie vermarktet man eigentlich hochkomplexe Produkte, die aber einen sehr, sehr großen Customer Lifetime Value generieren. Wie vermarktet man das eigentlich über Partnermarketing? Und wie schafft man auch so ein bisschen Anreizsysteme und FOMO unter den großen Implementierungspartnern? Ne? Also da waren dann die ganzen Adobes, Deloitte auf der Bühne und da dachte ich mir auch, Chaka, guck mal, es gibt auch noch sowas wie so die unsichtbare Kraft im Hintergrund. Ne?
Ja, genau, der große Channel, das Channel Management. Man darf ja auch nicht vergessen, die meisten Leute, wenn sie so über Adobe nachdenken, denken sie gar nicht drüber nach, wie groß wir eigentlich sind. Und mhm. die meisten, wenn sie dann sehen, was wir alles machen, deswegen sagte ich, diese Bauchladen mhm. sind vermutlich einer der divers aufgestelltesten Tech-Konzerne. Und wir haben am Ende des Tages nur irgendwie so knappe 30.000 Leute, also so 28.000. Mhm. Wir sind winzig. Für eine Tech-Company eigentlich. Ja. Und deswegen brauchst du natürlich auch eben diese starken Partner, die auch sehr gut verstehen, wie das in die Kundenarchitektur sich noch stärker integriert und das dann auch sauber implementieren können. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Channel für uns, weil du auch jemanden brauchst, der das auch zur Not staffen können muss. Ja. Und da kannst du mit 28.000 Leuten, wovon ein Großteil Engineers sind, natürlich überschaubar großes Rad drehen. Ja. Also das ist sehr, sehr wertvoll für uns.
Ja, und dennoch seid ihr ja auch im Tech-Bereich ein Schwergewicht, was die Marktkapitalisierung angeht. Also ihr seid schon bedeutsam, klar. Also, aber was ich besonders finde, ist, ihr seid eine der ganz wenigen Konstanten über 40 Jahre. Davon gibt es ja gar nicht so viele. Die kriegst du ja alle im Grunde in einen VW-Bus rein, die auf dem Niveau schon so lange dabei sind. Interessant auch, dass du sagst, ist mir auch nochmal deutlich geworden, dass das fast die großen Flagship-Produkte eigentlich alle durch M&A entstanden sind und dann durch eine gewisse Integration. Ich dachte, dass wenigstens sowas wie Photoshop originär ist. Aber sagtest du gerade, ist auch eine Akquisition.
Nee, also ich meine, wir bauen natürlich immer noch eigene Produkte, aber wir wachsen vor allem sehr stark durch Akquisitionen, die eben sehr, sehr spitz sind, sehr, sehr feinfühlig getätigt werden. Und so wachsen wir bis heute. Das prominenteste Beispiel hat ja jetzt dann nicht geklappt, als wir mal Figma kaufen wollten für eine Zeit lang. Aber das lag an anderen Gründen. Ja. Und ja, wie gesagt, wir sind da relativ breit aufgestellt und entwickeln aber tatsächlich auch sehr viel selber. Also zum Beispiel so Adobe Express, also wo man sagt, man demokratisiert die Content-Erstellung. So das Beste aus der Creative Cloud in ein Web-Interface und in eine App gepackt, so für jeden nahbar. Das musst du dann am Schluss selber entwickeln. Das ist dann sehr, sehr schwer, das sich auf dem Markt irgendwie so zusammen kaufen zu können.
Ich möchte jetzt wirklich gleich über die Situation auch gerade vor dieser riesen Produktchance und Challenge, die sich durch KI ergibt, sprechen. Ich möchte trotzdem noch mal einmal erfahren, wie so das Operating Model aussieht, wie ihr im Grunde eure Produkte an die Nachfrageseite bringt. Kannst du uns kurz einen Überblick geben, wie bei euch das Marketing aussieht?
Ja, also wir müssen immer unterscheiden zwischen Direktkundengeschäft im Kreativen und dann eben eine B2B-Enterprise-Marketing. Das läuft wie bei allen großen SaaS-Anbietern, ne, mit Nuancen anders. Mhm. Aber im Direktkundengeschäft ist es insofern ganz interessant, weil wir da das sogenannte Data-Driven Operating Model haben. Das ist sehr, sehr innovativ, das ist auch mittlerweile patentiert. Und ich unterrichte das an der Uni St. Gallen ab und zu in ein paar Kursen. Die Idee ist ein bisschen, den kompletten Customer Lifecycle in einem Management-Dashboard abzubilden und für die wichtigsten Zielgruppen, Kundengruppen, einen Customer Journey Owner zu definieren. Und wir fangen eben nicht nur vorne beim Akquise-Marketing an, sagen dann irgendwie später Retention, ja, sondern die Schritte sind für uns jetzt sehr spezifisch eben die Kundenakquise, die Trial-Phase, in der sich entscheidet, ob du mit dem Produkt warm wirst und ob du den Wert darin siehst, um es dann später zu abonnieren. Dann die Produktnutzung. Das heißt, wir bilden in diesem Modell tatsächlich auch Telemetriedaten aus unseren Produkten ab.
Ja.
Und dann das Thema Retention. Ja. Also wie schaffen wir es, dass du nicht nur einen Download machst, sondern eben dann auch das Produkt nutzt, basierend auf deiner Kenntnisstufe. Die meisten Werkzeuge sind sehr alt und sehr, sehr mächtig. Und es ist halt ein Unterschied, ob du als kreativer Professional irgendwie mit, ne, so Kreativdirektor mit 40 Jahren Photoshop-Erfahrung seit der ersten Beta, ob du da rumhantierst oder ob du halt eben ein Young Creator bist, der sagt, okay, jetzt will ich aufs nächste Level, jetzt reichen mir diese ganzen Social-Media-Editing-Tools nicht mehr, jetzt kommt der nächste Schritt. Die haben ja ganz andere Anforderungen und du kannst auch nicht von jedem erwarten, dass sie irgendwie erstmal 600 Stunden YouTube-Tutorials gucken, um dann irgendwie so die ersten Menüs irgendwie zu bewältigen. Das heißt, wir achten da sehr genau drauf und wir haben für bestimmte wichtige Zielgruppen eben Customer Journey Owner definiert. So, das heißt, du hast also diese Schritte inklusive der Produktentwicklung und wir managen in nahezu Echtzeit, also es gibt so ein, zwei Metriken, die können wir nicht ganz in Echtzeit, aber nahezu Echtzeit abbilden, managen wir anhand 12 Kern-KPIs, unsere Business Health und können dann entsprechend Troubleshooting machen. Das heißt, wir sehen, okay, wir haben so und so viel investiert, um den Prozentsatz an Leuten aus der Akquise-Marketing-Kampagne rüber zu überführen in einen Produkttest. Wir wissen, historisch gesehen fallen uns so und so viele raus, weil die kommen nicht damit zurecht oder die interessiert es nicht oder das war einfach eine Nummer zu groß für die. Und dann müssen wir natürlich sehr genau sehen, bringen wir dir Wert, weil nur dann bleibst du abonniert. Ja, und dieser Customer Journey Owner hat eben die Möglichkeit, dann in dieses Usage-Silo reinzugehen, zu sagen, pass mal auf, wir haben euch jetzt hier irgendwie, sagen wir mal, 200.000 neue Next Generation Creator auf den Tisch geschaufelt. Die machen Photoshop einmal auf und machen das sofort wieder zu. Ne? Also so eine Day Zero oder Week One Return Rate wäre so eine Metrik zum Beispiel. Liebe Produktleute, denkt drüber nach, wie ihr dieses Problem löst. Wir bringen euch die Leute, die wollen aber nicht bleiben. Woran liegt's? Und eins der klassischen Beispiele war, dass dann das Engineering auf die Idee kam, zu sagen, pass mal auf, wir stellen dir drei Fragen. Wie gut kennst du Photoshop schon? Wenn wir es nicht ableiten können, wie alt deine Adobe-ID ist. Ne? Weil ein Kreativdirektor, der das seit 20 Jahren abonniert hat, brauchst du gar nicht fragen.
Ja, klar. So. Ja, klar.
Aber es kommen ja auch neue Leute in Pfanne. Ja? Oder Leute, die du so nicht kennst, weil früher die Agentur das bezahlt hat. Ne? Und jetzt bist du Einzelcreator, Freelancer und ne, dann kennen wir dich vielleicht noch nicht. Wie gut kennst du das und was willst du verwirklichen? Ja, und wie gut kennst du dich mit dem Werkzeug aus? Und dann gibt es szenariobasierte Tutorials, ja, die nicht heißen, oh, wie funktioniert das Stempelwerkzeug, sondern ich sage jetzt mal salopp, wie kriegt die Schwiegermutter hinten aus dem Bild raus? Das ist nicht der exakte Beispiel, das ist nicht das exakte Beispiel, aber so versteht man es. Also das heißt, was willst du erreichen? Was willst du können? Da geht es um die Fähigkeiten. Und dann gibt es noch komplementären Lerncontent, wo wir dich dann ein bisschen durchs Tool führen oder dir zeigen, guck mal, hier ist noch ein toller YouTuber, der macht immer Photoshop-Tutorials, da kannst du noch mehr lernen. Das war dann so eine Idee, die das Produktteam hatte und sagte, hey, pass auf, so können wir die Leute, also wir testen das mal, ob die Annahme stimmt und so können wir die Leute näher ans Produkt ranführen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und da gibt es natürlich verschiedene andere Szenarien, wo dann eben der Customer Journey Owner hingeht und sagt, pass mal auf, bis hierhin funktionieren die Metriken gut, aber an der Stelle im Akquise-Marketing, in der Retention etc., da fällt es hinten runter. Klassisches Beispiel ist, du fängst dann natürlich an, diese Metriken sehr genau anzuschauen und zu sagen, pass mal auf, was ist denn der Unterschied bei User Cancellations? Ist die Kreditkarte nur ausgelaufen? Jemand hat vergessen, da die neue Nummer einzugeben? Oder hat jemand aktiv auf den Cancel-Button gedrückt? Das ist ja eine ganz andere Statement und eine ganz andere Bedeutung im Customer Lifecycle, auf die du ganz anders reagieren kannst.
Ja.
Ja? Und genau, da macht sich dann das Team dann eben Gedanken drüber.
Das finde ich super, weil das ja, es gibt ja schon länger die These, dass echte Churn Prevention oder richtig gutes Retention Marketing keine Frage der kampagnenseitigen Ansprache ist eine Funktion von Rabatten und hast du das wirklich gut überlegt, sondern etwas, was in der Produkt Experience begründet ist und dass das organisatorisch gar nicht so trivial ist, weil du musst, genau das, was du gerade gesagt hast, du musst die Verhaltensdaten haben, um Signale zu haben, du musst interpretieren können, Du musst Feedback idealerweise kriegen können. Und wenn nicht, und oder brauchst du auch ein Produktteam, was in der Lage ist, Produkte zu bauen oder weiterzuentwickeln, die so eine Art inhärente Retention hat.
Ja,
genau. Super. Das ist natürlich toll bei, also ich könnte auch über dieses Thema, das ist natürlich toll bei einem Softwareprodukt mit so einer fast always on Kundenbeziehung zu haben. Ich hätte auch Lust daraus, mit dir eine Spezialfolge zu machen, vielleicht hier in dem neuen Engage and Retain Format, wo wir so noch nerdigere Retention Themen in Tiefe behandeln können. Aber sag mir, bevor wir darüber springen, könnte ich da auch was lernen, wenn ich jetzt Verantwortlicher oder Verantwortliche bin für eine Customer Journey, die jetzt nicht auf einem rein digitalen SaaS-Produkt basiert?
Ja, natürlich, am Ende des Tages. Du hast es ja schon angesprochen, Retention funktioniert eigentlich nur, wenn du dein Marken- und Produktversprechen einlöst. Ne? Viele Unternehmen kommen damit weg, dass sie sagen, wenn die Marke stark genug ist, sieht man uns einige Dinge nach. Mhm. Wir sind Werkzeugmacher und sieht man da gar nichts nach. Ja, also ja. Ich muss dir helfen, das, was du tun willst, zu erreichen, und zwar so schnell, so effizient und so gut wie möglich. Ja, das ist dann auch ein schöner Schwenk rüber zur KI. Ja. Da haben wir eine sehr eigene Philosophie im Vergleich zu den ganzen klassischen Startups. Ja. Aber genau, wir müssen auf der Produktebene unsere Versprechen einlösen.
Ja.
Ja, und da gibt es natürlich viele Wünsche, viele Sonderfälle etc. Aber da ein gutes Gleis, also Ohr am Gleis zu haben, um zu gucken, ist da ein Zug, müssen wir reagieren, das ist enorm wichtig. Und diese Philosophie, also zu verstehen, welchen Mehrwert du in der Welt deines Kunden tatsächlich lieferst, da lässt sich vieles daraus ableiten. Und wir erheben tatsächlich unglaublich wenige Telemetriedaten, die gar nicht sehr, sehr userspezifisch sind, weil wir halt auch diesen Grundsatz der Datensparsamkeit haben. Ne? Jeder Datenpunkt ist eine Verantwortung, der du gerecht werden musst. Und da sehr clever zu überlegen, welche Daten brauche ich überhaupt und welche sollte ich überheben, welche bekomme ich auch in einer guten Qualität, sodass sie dann auch belastbar und entscheidungsbefähigend sind. Ja, das ist die viel interessantere Herausforderung, und da lässt man sich idealerweise, auch wenn man kein digitales Produkt hat, immer mit diesem starken kundenzentrierten Ansatz leiten. Ne? Also welchen Wert und welche Rolle spiele ich bei meinem Kunden und was sagt eine Metrik wirklich aus?
Ja, richtig gut. Ich schlage vor, also...
Das vertagen wir.
Das machen wir wirklich. Wir machen zu dem Thema Marketing, Data Operating Model bei Engage and Retain. Wir verlinken das und wir nehmen das einfach wenn du einverstanden bist, in den nächsten Tagen, Wochen auf, dann kriegen wir Best of deiner Vorlesung aus St. Gallen. Ich befrage dich dazu, naiv und unwissend, wie ich bin.
Großartig.
Und dann kriegen wir da bestimmt super Content raus. Aber vielen Dank schon mal für deine Bereitschaft. Lass uns doch jetzt mal kurz den Schwenk zu KI machen, weil du hast gerade schon gesagt, ihr habt da eine andere Haltung als viele jetzt im Markt. Beschreib mir das doch mal bitte kurz.
Ja, also wir haben eine sehr, ich sage jetzt mal, creator-spezifische Haltung zu KI. Wir sind, wie du schon gesagt hast, ein 40 Jahre altes Unternehmen. Wir sind Werkzeugmacher, das hatte ich ja auch schon gesagt. Das heißt, wir können nicht wie ein Hype-Startup viel Venture-Kohle einsammeln und halt irgendwas basteln, sondern wir müssen sehr spezifisch drüber nachdenken, wie wir quartalsgetrieben, ne, der Börse Rechenschaft schuldig seiend, KI-Investments tätigen und gleichzeitig sehr schnell ein ROI beweisen. Und dieser ROI, den beweist du nur, wenn du für deine Kunden einen ROI beweist. Also ein bisschen Spielkram, der kostenlos ist, das ist in Anführungszeichen einfach. Wir denken also konkret drüber nach, KI in drei Dimensionen. KI als Feature. Wo kann ich es entlang deiner existierenden Workflows in unseren Tools, die du eh schon kennst, einbauen, um die Zeit zum Wert enorm zu verkürzen? Also wie kommst du schneller an Value? Sei das durch Zeiteinsparungen, durch andere Effizienzmechanismen, durch neue Fähigkeiten, also wo du Dinge tun kannst, die du vorher noch nicht tun konntest. Und die müssen inkrementell entlang der Workflows eingebaut werden. Das heißt nicht irgendein hippes Tool irgendwo im Vakuum, sondern entlang der existierenden Tools in den Interfaces. Ja? Mhm. Das zweite ist dann natürlich über diese KI als API-Service nachzudenken. Also wo du sagst, pass mal auf, bestimmte Dinge müssen gar nicht mehr manuell gemacht werden. Die schmeißt du einfach ans Datencenter und das erledigt dir den Käse. Und dann gibt es natürlich noch die Agentic-Welt, wo du sagst, pass mal auf, hier gibt es nochmal Fähigkeiten, die außerhalb dieser reinen Automatisierung entstehen. Das ist natürlich jetzt ein brandheißes neues Thema. Und da muss man sich, also da können wir gleich noch drüber reden. Philosophisch gesehen sind wir die einzige Tech-Company, die Enterprise-Safe KI, also Gen-AI-KI anbietet. Was heißt das? Unsere Kunden sind die Kreativen. Das ist unser Lebensblut. Das ist unser größter Business-Bereich bis heute. Ja, das heißt, wir können uns nicht erlauben, unsere KI-Tools auf zusammengeklauten Inhalten aus dem Internet zu trainieren. Wir lizenzieren alles, was wir für unser KI-Training verwenden. Ja, also da gibt es ein bisschen Public Domain, was du verwenden darfst. Und alles andere wird von uns lizenziert. Das heißt, wir brauchen immer so 2-3 Monate länger, wenn irgendjemand ein neues, hippes Modell rausbringt, weil wir erstmal neuen Content akquirieren müssen, der dann auch ehrlich eingekauft und lizenziert ist. Es ermöglicht aber damit auch den Unternehmen auf einer rechtssicheren Lage KI zu nutzen und einzusetzen. Also wir haben es ja gerade mitgekriegt, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Disney ja gerade, glaube ich, Midjourney verklagt. Also da laufen diverse Lawsuits auch gegen OpenAI und Co. Wir werden alle sehen, wie die ausgehen. Aber am Ende des Tages können wir garantieren, dass all das, was generiert wird über unsere Tools, am Ende des Tages nicht auf irgendwelchen Raubkopien basiert, sondern wirklich sauber lizenziert ist. Und das macht das Enterprise safe. Da sind wir sehr unique. Wir haben ein tolles Forschungspapier geschrieben, wo wir rückberechnen können, wenn du jetzt 3-4 Bilder in Adobe Stock einreichst, ja, unsere Datenbank, die dann eben lizenziert, wenn es fürs Training verwendet wird. Wie viel Prozentsatz hat dein Bild an der Generierung von einem neuen, neu erstandenen Bild Anteil gehabt? Und wir könnten theoretisch in so Bruchteil, also so Fractional Compensation, könnten wir theoretisch rückvergüten. Das ist alles noch im Forschungsbereich, aber selbst darüber machen wir uns Gedanken. Also wie kann man diese ganze Welt nachhaltiger im Sinne von Geschäftsmodellen, im Sinne von Creator Economy, wie kann man das gestalten? Das ist also enorm wichtig. Und dann folgen natürlich alle unsere KI-Trainings relativ rigiden Risk Assessments. Ja, also wir schauen uns sehr genau an, Risikoanalysen, die gestellt werden. Jede neue Produktidee muss das mit beinhalten, um dann zu evaluieren, ob wir das machen. Die Teams sind sehr divers aufgestellt, die eben diese KI-Funktionen dann evaluieren, im Idealfall auch erstellen. Und wir versuchen, wo es möglich ist, gerade in diesen ganzen Agentic AI Tools, so viel Explainability einzubauen wie möglich. Also, dass du verstehen kannst, auf welcher Datengrundlage welche Vorschläge für deine nächsten Aktivitäten von der KI empfohlen werden. Das ist so ein bisschen so die Idee dahinter. Also, das heißt, wir versuchen uns mit sehr, sehr viel Aufwand sehr konkret Gedanken zu machen, wo wir am Point of Value Creation mit KI unterstützen können. Also weniger Hype und weniger abstraktes Tool im Vakuum und mal gucken, was passiert, sondern sehr, sehr handfest und sehr konkret. Das war jetzt ein langer Weg, das zu erklären, aber es ist sehr komplexe Philosophie.
Ja, finde ich super spannend. Ich meine, das ist ja hier kein Unterhaltungsformat, deshalb vielen Dank. Ich versuche jetzt mal, das für mich zusammenfassen wäre jetzt nicht richtig, aber so wiederzugeben, was bei mir besonders herausstach. Das erste ist so ein bisschen taktisch-strategisch, kann ich total nachvollziehen. Du hast gesagt, ihr habt eigentlich kein Incentive daraus, dass ihr besonders schnell Gimmicks rausbringt, die vielleicht noch nicht. Also da habe ich mehrere Sachen rausgehört. A, die müssen bei euch in die bestehende Prozesskette, in die bestehende Wertschöpfungskette integriert werden können. Ich werde dich später nochmal fragen, was das für das Revenue-Modell bedeutet. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, sozusagen, was nichts kostet. Aber erstmal, klar, ihr seid dazu da, dass ihr praktisch Ways of Working unterstützt und ihr seid Werkzeugmacher, das heißt, ihr müsst eine gewisse Integration in eure Gesamtprozesskette irgendwie sicherstellen. Ihr könnt nicht nur eine weitere Insel irgendwo ranflanschen für ein Gimmick. Ja. Dann hast du Wert drauf gelegt, die IP-Sicherheit, also die Urheberrechtsfrage, deutlich zu machen, weil das ist ja auch mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass wir vorsichtig ausgedrückt bei vielen Modellen in einem grauzonigen Bereich unterwegs sind, wahrscheinlich. Ist die Frage, ob es da praktisch von der Durchgriffsseite wirklich bis zu den Endkunden irgendwie das eine Gefahr darstellt. Auf jeden Fall ist es ja auch, dass viele sich jetzt gegenseitig schon verklagen. Reddit als anderes Beispiel. So, dass Reddit gegen, das glaube ich, gegen OpenAI, ne? Gegen ChatGPT.
Ja, ich glaube, Anthropic Disney. Und Co. Ja.
Also, jeden. Am Ende wird jeder gegen jeden. Und wir wissen ja auch, dass ja auch jeder sagt, es gibt eine Knappheit an Trainingsdaten. Und wir kennen den Wert von Trainingsdaten. So. Und ihr habt ja schon, ihr seid ja auch die IP, wenn ich das richtig wiedergebe, die IP-Eigentümer von großen Stock. Ihr seid einer der großen Player im Stock-Bereich. Also ja. In nicht KI-generierten, wie sagt man, Assets, die also Ton, Bild und Bewegtbildformate, die man sich bei euch kaufen kann, mieten kann, etc. Ja, genau. Und habt ihr natürlich auch ein vitales Interesse, dass da nicht total schindludert. Ne? Da seid ihr seid Anbieter von neuen KI-Sachen, ihr seid aber auch Anbieter aus in Anführungsstrichen der alten Welt mit eurem Stockgeschäft.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch da, dass da, das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Stock hat einen enorm großen Wert, das klingt immer nach so einem verschlafenen Business. Gleichzeitig glaube ich, dass auch diese ganzen KI-Tools, die für so ein paar Centbeträge eben jetzt neue Bildchen generieren, ja, dass die eine Lücke füllen zwischen Stock und Raubkopie. Ja, also wie viele Leute machen irgendwie eine Präsentation und nehmen sich dann aus der Google-Bildersuche irgendein Bildchen und heute kannst du
das halt die Lizenzfrage zu lösen. Ja, genau.
Ja, genau. Ne? Und nachdem auch niemand weiß, was in deiner PowerPoint stand, so wo kein Kläger, da kein Richter. Und ich glaube, da lösen wir ein ganz interessantes Problem mit diesen KI-Tools auch, wo du so sagst, pass mal auf, die ermöglichen nicht nur eine ganze Menge, also gerade diese Bildgeneratoren, sondern die schaffen auch einen Markt, wo früher keiner ein Fotoshooting beauftragt hätte.
Richtig.
Ja? Ja. Ist das die Mehrheit der generierten Bilder? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass unsere Kunden, weil sie eben so stark integriert sind, diese Bildgeneratoren, ne, oder Hintergrund, Generative Fill und solche Späße, dass das enorm wertvoll für die aktuellen Produktionsworkflows ist. Und die meisten Marken wollen halt kein Bildchen aus dem Zufallsgenerator. Ne? Also du willst alleine aus Produkthaftungsgründen irgendwie, wenn du ein neues Auto rausbringst, nicht, dass das aus der KI ausgespuckt wird und dann irgendjemand dich verklagt, ja, weil der Scheinwerfer irgendwie ein bisschen anders ist oder so. Der Berg im Hintergrund, ja, who cares? Ne? So, also alles fein. Das ist nicht das Problem.
So, und interessant war auch, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr Geschäftsmodelle unterstützt, wo dann praktisch der inkrementelle Beitrag von einem IP-Owner tendenziell also zukünftig mit berücksichtigt werden könnte. Ich stelle mir so vor, dass das so eine Art Revenue-Share-Modell ist, also wenn ich als Kreator was reinbringe.
Ich sage ganz bewusst, das ist ein Forschungspapier noch im Moment. Ne? Also das ist super early days, aber wir denken alleine aus solchen Gründen eben schon drüber nach. Das andere Thema, wo man auch immer so ein bisschen Adobe gar nicht auf dem Schirm hat, ist dieses Thema Content Credentials. Also das ist jetzt ein neues Thema, was ich aufmache. Aber wir haben halt gesagt, hey, wenn wir diese ganzen KI-Tools für Video, für Foto, wenn wir das alles schaffen wollen, und die Mehrwerte dahinter nutzen wollen, dann brauchen wir auch einen Mechanismus, um das Vertrauen in die digitale Medienwelt zu erhalten. Und dafür haben wir dann parallel zu diesen KI-Tools auch Open Source diese Content Credentials entwickelt, also verschlüsselbare Metadaten, die eine Vertrauenskette schaffen. Also du siehst, wie ein Medienasset verarbeitet worden ist. Ich sage ganz bewusst nicht manipuliert, weil eine Bearbeitung ist nicht zwingend eine Manipulation, sondern Teil der klassischen Medienprozesskette. Und statt zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, da haben wir nicht die Hoheit drüber, können wir sagen, ein guter Akteur kann seine Prozesskette, ne, die Bearbeitungsschritte bis zu einem bestimmten Grad, wie er das eben möchte, hinterlegen. Und das wird dann in verschlüsselten Metadaten in dieses Medienasset geschrieben, sodass der Betrachter am Schluss draufklicken kann, sagen kann, guck mal, hier wurde zwar beschnitten, aber die New York Times brauchte halt ein Hochformat-Crop für, ich weiß nicht, ein TikTok-Video. Und sie haben dann niemanden rausgeschnitten, der vielleicht wichtig wäre für die Interpretation des Bildes.
Ja. Das ist ja auch ein neues, wenn ich da kurz anhaken darf, das ist ja auch ein neues potenzielles Geschäftsmodell, dass ihr im Grunde als Authentifizierer agiert. Ich weiß nicht, wie das in Kryptosprache gibt, ne? Aber da gab es nochmal die Proof, nicht Proof of Work, sondern diese, auf Deutsch gesagt sozusagen, der die Rechtmäßigkeit oder die Nachverfolgbarkeit einer Veränderungskette nachweisen kann als neutrale Instanz.
Genau, wir versuchen das ganz bewusst nicht als richtig, wahr, falsch, wer hat da recht, das versuchen wir uns komplett rauszuhalten. Wir versuchen, und deswegen ist das Open Source, ne? Also der Standard ist Teil der Linux Foundation, da wird das verwaltet, wir entwickeln natürlich stark dran, wir investieren da ordentlich Ressourcen, aber wir wollen die Möglichkeit schaffen, auch für Marken zum Beispiel, ne? Wir kennen das alles, dieses ganze Thema CEO-Scams oder Fake-Twitter-Accounts und lauter solche Späße. Einfach zu sagen, pass mal auf, wie wäre es denn, wenn wir eine Möglichkeit anbieten, dass wir verifizieren können, dass ein Medienasset nicht weiterverarbeitet worden ist oder dass es eine originäre Quelle hat und das hat so eine Art Geburtszertifikat. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig und wir denken halt sehr komplex über diese Welt nach. Also nicht nur irgendwie ein neues Modell und irgendwie die Daten zusammenhamstern und dann mal schauen, was passiert, sondern eben zu sagen, wie können wir es lizenziert machen, wie können wir das Ökosystem gesund halten, wie können wir eine Rechtssicherheit für die Nutzer schaffen? wie können wir dann das Vertrauen in diese Medienwelt weitererhalten? Es gibt vermutlich in der ganzen digitalen Medienlandschaft niemanden, der so viel für unsere digitale Welt beiträgt, also auf reiner Tool-Ebene. Nahezu jeder Pixel kommt aus irgendeinem Adobe-Produkt, wenn man sich so überlegt, ja? Mit feinen Ausnahmen. Ja. Niemand versteht die so gut wie wir, und deswegen haben wir auch da eine gesonderte Verantwortung, uns da einfach diesen komplexeren Gedanken zu machen.
Also finde ich total nachvollziehbar und auch ganz normal, wenn wir jetzt praktisch uns mal rauszoomen würden und du jetzt nicht zufällig bei Adobe arbeiten würdest, musst du denken, was wäre denn die Rolle eines Players, der A, kein soziales Netzwerk betreibt, B, keine Suchmaschine oder ein weiteres Medienprodukt betreibt, der auch kein, sagen wir mal, nicht seine, wenn es mal ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht seine Stärke im CRM, also im Handeln von Kundendaten.
Wir haben eine große CDP, die ist schon
ja,
gut.
Natürlich, aber so, das ist das, frag 100 Marketeers und nennen also ja, ja. Das ist vermutlich nicht das, wofür man euch als erstes wahrnimmt, bei aller Vorsicht. Klar, aber ihr seid ein natürlich ein, dadurch, dass ihr dass diese gerade diese Kette solide abbaut, das ist doch euer Trust, den ihr genießt, dass ihr keine möglichen Zielkonflikte habt. Auch so einer eurer Marktbegleiter, der jetzt aus einer anderen Richtung kommt, der hat zwei schöne so catchy Lines gehabt. Man muss ja Marketeers auch immer einfache Sprüche mitgeben. Der sagt immer zwei Dinge, sagt er. Eure Daten sind nicht unser Geschäftsmodell. Der andere Spruch ist, don't DIY your AI. Und ich lasse dich raten, wer der Marktbegleiter ist. Aber ich fand das schön, das Marktbegleiter, der auch keine Suchmaschine und auch kein soziales Netzwerk hat. Das fand ich also spektakulär von der klaren Positionierung. Ich möchte noch kurz auf die zwei anderen Punkte eingehen. Also ich habe also den ersten Teil mit der IP, dass ich mich als euer Kunde darauf verlassen kann, dass ihr bestmöglich die Urheberrechtsfrage irgendwie für mich transparent machen könnt, dass ich keine gestohlenen Assets bei euch einkaufe und verwende. Dann hast du das zwei Dinge noch angenannt, API-Thema, also alles, was mit Schnittstellen zu tun hat und auch eng damit verwogen, die neue Agentic-Welt. Ja. Womit wollen wir weitermachen? Mit über die APIs, was das bei euch bedeutet und damit wir auf jeden Fall noch Zeit für Agentic haben.
Ja, ach du, die APIs, das ist ja eigentlich relativ einfach erklärt. Ne? Also du hast einen Service, der ist irgendwo in einem Datencenter, deine Daten gehören dir, wir verarbeiten die für dich, fertig. Ne? Und da gibt es ganz klassische Anwendungsfälle. Ich sage jetzt mal so, Banner bauen, Photoshop freistellen, Sachen übersetzen für irgendwie die großen Bannerschmieden, für die Konzerne, die halt irgendwie in 36 Sprachen irgendwo anbieten müssen. Ja, das willst du jetzt ja nicht alles händisch in einem Tool machen, das jagst du einmal dadurch, korrigierst vielleicht ein bisschen und das baust du dir als API-Service. Also das ist relativ simpel an der Stelle, da gibt es gar nicht so viel zu erklären. Das sind einfach Fähigkeiten, die wir eben, sagen wir mal, im KI-Bereich haben, die du einfach in deinen über ein Datencenter abrufen kannst. Ja. Also wo man sagt, da braucht man kein Interface für.
Das ist die Überleitung, glaube ich, zu Agentic. Sind das offene Systeme, mit denen also auch fremde Systeme reibungslos, unfallfrei arbeiten können? Das ist nicht nur bei den relativ statischen APIs, sondern auch für das, was dann später mit Agenten gemacht wird.
Ja, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wen du fragst und welche Proprietärdaten der aus irgendwelchen Systemen da reinschieben will. Mhm. Ja, also die Software AG hat eine große Existenzberechtigung, ne, weil irgendjemand muss immer mal irgendwo eine Middleware bauen. Aber grundsätzlich, also das ist der Unterschied zwischen den Agentic-Applikationen und den APIs ist ja am Ende des Tages, dass die APIs, wenn man es mal ganz banal runterbricht, klar definierte Funktionsspektren hat, die so kodifiziert sind und die Agentic-Welt jetzt da einfach viel mehr Flexibilität zulässt, weil eben der über ein MCP kannst du quasi einen anderen Agent queryen und sagen, was kannst du denn eigentlich alles? Ne? Und wenn wir eine neue Funktion haben, dann kann er die halt auch noch. Ne? Während das bei einem klassischen API-Modell, das ist alles viel, viel stärker fixiert und hardcoded. Aber wir glauben immer dran, auch in unserer Enterprise-Marketing-Welt, dass wir die Komplexität unserer Kunden abbilden können müssen. Das heißt, unsere AIP zum Beispiel, unsere Experience-Plattform, das ist eine Customer-Data-Plattform, die sehr, sehr mächtig ist. Ne? Also du kannst auch HIPAA-Daten irgendwie sauber drin verwalten etc. Oder diese Regulierung entsprechend sauber verwalten. Wir glauben, dass ich die so stark wie möglich in andere Systeme integrieren muss, denn kein Kunde hat immer ausschließlich den Adobe-Stack. Du hast Legacy-Systeme, Du hast Kundendaten aus verschiedenen Welten, die du irgendwie zusammenbringen musst. Das bringt nichts da, irgendwelche Walled Gardens hochzuziehen, sondern wir müssen die Komplexität deines Businesses abbilden können. Mhm. Ja. Das heißt, wir integrieren mit allen möglichen CRM-Tools, auch wenn sie direkt vom Wettbewerb sind. Also wir können verschiedenste Datenquellen anbinden und ähnlich halten wir das im Kreativbereich, wo es ja deutlich weniger komplex ist auch.
Mhm, verstehe ich. Agentic AI, ist das bei euch praktisch etwas, was auf der Roadmap steht? Oder wie viel ist das, klar, es steht auf der Roadmap, aber wie viel Realität ist schon, Praxisrealität ist bei euch schon in Agentic drin?
Ja, also es ist ganz wild und ganz witzig. Wir haben im April, war es glaube ich, haben wir 10 neue Agents vorgestellt. Mhm. Und auch dort wieder sehr stark den Ansatz verfolgen, wo können wir Agents entlang der existierenden Prozesskette einbauen und welche komplementären Agents müssen wir zusätzlich bauen. Also wir haben zum Beispiel einen Data Management Agent, der hilft dir, verschiedene Datenquellen anzuschließen und dann die Daten aufzubereiten, zu stitchen, sodass du sie eben sauber nutzen kannst. Mhm. Wir haben einen Customer Journey Agent, der dir hilft, existierende Customer Journeys mit Vorschlägen und sagen wir mal Daten, die du über deine Data-Plattform oder dein Customer Journey Management Tool eben erkennen kannst, neue Customer Journeys vorzuschlagen. Wir haben einen Content Production Agent, der dir einfach hilft, tatsächlich relativ schnell mit Vorschlägen neue Texte, neue Inhalte, wenn du Content Analytics hast, basierend auf den Vorschlägen sogar noch mit Insights angereichert, Empfehlungen zu machen. Das sind so die, ich nenne das mal, entlang der Prozesskette Agents. Mhm. Und dann haben wir zwei interessante zusätzliche Agents, die quasi so ein bisschen außerhalb dieser Welt stattfinden. Nämlich das eine ist der sogenannte Brand Concierge. Ja, der ist sehr, sehr stark im B2B. Stell dir vor, wir kennen alle diese Chatbots, dann stellst du ihnen zwei Fragen und der fällt komplett aus der Kurve. Mhm. Ja, der Brand Concierge ist die Idee zu sagen, pass mal auf, dieser Chatbot auf Steroiden, basierend auf der kompletten Knowledge Base, die du über dein Unternehmen, über deine Produkte quasi zur Verfügung stellst, auf dieser Knowledge Base aufbauend und dann mit Möglichkeiten mit deinem Customer-Data-Profil zu interagieren. Also das heißt, ich verstehe, wer du als Kunde bist, weil du eine Historie mit der Marke hast. Also klassische First-Party-Data-Strategie. Ja? Wenn wir jetzt an Hotelketten denken, ne? Welche Propensity hat der, eher ein größeres Zimmer zu buchen oder ein Late-Checkout oder was weiß ich was. Ne? Also all diese Möglichkeiten, die es da gibt. Und der Marketeer hat dann auf der anderen Seite des Tools quasi die Möglichkeit, in diesem Conversational Interface, was auch Multimodal Capabilities hat, also Voice etc., dann eben neue Customer Experiences anzureichern, für verschiedene Zielgruppen neue Experiences anzubieten. Also bestes Beispiel, was wir vorgestellt haben, ist eine Hotelkette und die sagen, hey, pass mal auf, wir bieten dir noch Empfehlungen für Erlebnisse vor Ort an. Und wenn wir sehen, dass du eben fotoaffin bist, wie ich das zum Beispiel bin, dann können wir dir kuratierte Experiences anbieten, die deinen Aufenthalt rund um das Thema Foto strukturieren und dann vielleicht zu einem Cross- und Upsell führen. Im B2B-Bereich, wo du sehr komplexe Produkte hast, die erklärungsbedürftig sind, die ROI-Cases brauchen, wo du vielleicht auch andere Leute in deiner Firma erstmal überzeugen musst, dass du ein B2B-Produkt einführst, also dass du dieses spezielle Produkt kaufen möchtest, ja, hohen Informationsbedarf hast, eine multidimensionale Informationstiefe. Also eine Maschine hat halt nicht nur Specs, sondern sobald die mit dem Internet verbunden ist, hat das auch Datenschutzimplikationen, der Finanzer will einen ROI-Case dahinter sehen, braucht man die jetzt, wie lohnt sich das? Ja, all diese Dinge über ein Conversational Interface abzubilden und dann bei Bedarf auch einen Account Manager zuschalten zu können. Zu sehen vielleicht, oh, hier kippt gerade eine Customer Journey, die Interaktion mit dem Agent ist vielleicht nicht mehr ganz so höflich wie oder eher konfliktbasiert. Ja, das ist dieser sogenannte Brand Concierge, der also versucht, unabhängig von deinen internen Workflows als Schnittstelle nach außen ein Agentic-Erlebnis zu ermöglichen, basierend auf Customer Data, basierend auf Content, basierend auf Customer Journeys, die du angelegt hast. Das ist ganz interessant. Und der zweite Agent, und da kommen wir zu deiner anderen Frage, ist, also wir haben einen Agent Orchestrator, der quer über deine Experience-Plattform alle diese anderen Agents managen kann. Na, also quasi so eine zentrale Schnittstelle, so ein Zentralgehirn, der eben diese anderen Agents steuern kann, sofern du die eben besitzt. Und dann haben wir externe Schnittstellen, Agent to Agent, zum Beispiel eine starke Integration mit Microsoft. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, du kennst das, du sitzt in einem Teams-Call, ihr besprecht ein Marketing-Briefing. Dann hat ja Microsoft über ihren Copilot die Möglichkeit, dieses Meeting transkribieren zu lassen, Action-Items rauszuziehen Und dieser Agent, dieser Copilot, kann sich mit dem Adobe Marketing Agent kombinieren. Das heißt, der geht dann automatisch basierend auf dieser einstündigen Besprechung zum Thema, wir wollen jetzt hier eine neue Kampagne für die in die Zielgruppe machen, geht er in Workfront, unser Work Management Tool, und legt dort ein Projekt an. Das ist dafür gedacht, also Kampagnenplanung, Burncharts, Ressourcenmanagement, Agentursteuerung, Abnahmeprozesse, das kannst du alles in Workfront abbilden. Der erstellt da direkt ein Projekt, dann kann der Agent in deine Customer-Data-Plattform gehen und sagen, oh, guck mal, wir haben hier ähnliche Audiences in den und den Kampagnen, die würden sich für dieses Briefing anbieten. Vielleicht müssten wir hier sogar ein neues Segment bilden, aber wir haben so und so viele tausend Profile schon in unserer Datenplattform. Reiche das direkt in einem Word-Dokument im Briefing mit an. Dann kann der Content-Agent hingehen und sagen, hey, pass mal auf, die und die Markenwelt und die Bildwelt, brandkonform, würde sich anbieten und du hast innerhalb von, ich sage jetzt mal, Sekunden ein hoch ausgefeiltes Marketing-Briefing, was du dann an alle deine Agenturdienstleister rausschicken kannst. Und da arbeitet eben dann der Microsoft-Agent, wo du dein Teams-Meeting hattest und im Word-Dokument irgendwie was zusammenschreiben müsstest, arbeitet automatisch mit deinen ganzen Adobe-Tools zusammen und zieht sich diese Daten. Und da wird es natürlich dann wirklich mächtig. Ja.
Richtig gut. Ich stelle mir da schon den Rückkanal vor, wenn dann praktisch die, das Feedback von und die Rückfragen von den Agenturen kommen, dass praktisch ein anderer Agent das Feedback analysiert, das, was er weiß, also der Brand Concierge beantwortet, Sachen, die unklar sind, filtert, an die richtigen Stellen weiterleitet. Also gut, man kann sich so einen Workflow schon vorstellen.
Das ist sehr naheliegend. Und wenn man sich überlegt, wie diese Agents, also die meisten Leute tun sich ja schwer zu definieren, was diese Agents eigentlich wirklich können. Ne? Mhm. Und wenn man das mal so runterbricht, das sind ja vier Komponenten. Und wenn man die verstanden hat, merkt man auch, wie revolutionär eigentlich dieses System ist. Ja? Die klassischen Large Language Models und GenAI Tools, das sind ja am Ende des Tages Zufallsgeneratoren. Die spucken dir die nächstmögliche Wahrscheinlichkeit aus. Mhm. Ja? Jetzt ist aber ganz interessant, wenn wir diesen Modellen längere Denkzeit geben, dann können sie ja Reasoning und Planning, ne? Das können die ganzen großen ChatGPTs und Gemini und wie sie alle heißen, haben ja eben diese Research Modes oder diese Deep Thinking Modes. Und ein AI Agent basiert im Endeffekt aus vier Komponenten. Du hast irgendeine Art von Input, das kann Datenstrom sein, das kann eine Query oder ein Prompt von einem Marketeer sein, was auch immer. Ja, also wir glauben immer dran, Human in the Loop, das Ding darf den Vorschlag machen, aber der Prompt, die Initiative muss immer von einem Menschen ausgehen. Mhm. Ja? Dann hast du diese Reasoning Engine aus einem klassischen Large Language Model, die überlegt sich und macht sich einen Plan für diese Themenstellung. Und das Revolutionäre an den Agents ist dann, du hast zwei weitere Komponenten. Du hast ein Action-Modul, also du hast die Möglichkeit, mit Werkzeugen, Datenbanken, anderen Agenten, anderen Systemen zu interagieren. Ja, und eine Memory-Funktion. Und dadurch schaffst du einen Optimization-Loop. Das heißt, dieses Reasoning-Modell kann die Aktionen beobachten, die der Agent selbstständig ausführt, und kann dann Refinements vornehmen, kann sagen, ah, das geht in die richtige Richtung oder nicht, und kann sich selber optimieren. Das heißt, du gibst eine Aufgabe und wir sagen anders, ja genau, dann hast du Memory. Das heißt, der kann sich auch merken, Short- und Long-Term-Memory, war das schon mal erfolgreich? Haben wir da ähnliche Inputs? Oder ist es hier was Spezifisches, was ich mir kurzfristig merken muss? Und ich sage immer, AI hat so eine, also gerade die Agentic AI ist eigentlich ein neues User-Interface. Also wir sind es gewohnt, ne, wenn man die Suchbox von Google denkst, da haben wir immer gesagt, Search is a database of intent. Also die Leute sagen dir, was sie wollen, deswegen brauche ich kein Kundenprofil, sondern ich kann einfach eine Anzeige anzeigen, weil du sagst mir, was du willst.
Ja.
Ja, und dann war die Antwort darauf, um diesen Intent zu bedienen, halt eine Liste an Links oder irgend so ein Kram. Ne? So, das Revolutionäre an Agentic ist jetzt, dass ich dieser Textbox sage, was ich möchte, sie führt aber selbstständig Aktionen aus. Also es ist nicht Intent to Result, sondern Intent to Action. Mhm. Ja, das ist das Revolutionäre an diesen Agents. Und jetzt können wir darüber nachdenken, was heißt das eigentlich für die Markeninteraktion? Also wenn jetzt alle irgendwie ihre, vielleicht irgendwann mal Siri, ihr ChatGPT, ihr Google Gemini Modell haben, was diese Agentic Capabilities hat, sich also mit anderen Datenbanken, anderen Tools verbinden kann, um selbstständig Dinge zu tätigen. Das klassische Beispiel ist immer so Reisebuchen. Also dein ChatGPT spricht direkt mit der Lufthansa und klärt das für dich und spricht dann noch mit irgendeinem Payment Processor und dann wird das alles abgewickelt. Und zwischendurch sagst du vielleicht noch zweimal, ja, passt schon. So, das ist die einfache Welt. Die andere Welt ist aber, überleg dir, was das für die Marken eigentlich bedeutet. Ja, wir hatten es in der Webzeit so ein bisschen, wo auf einmal diese Aggregatoren, so die Check24s, sich zwischen den Kunden geschoben haben und dann als Vergleichsportale versucht haben, den Kunden mehr oder weniger zum passenden Ergebnis zu bringen. Ja, und vielleicht auch dort, wo der Affiliate-Link besonders lukrativ war. Mhm. Wer weiß, ne? Wer weiß das schon? Mhm. Ja, und die Agentic-Welt hat jetzt natürlich eine ganz interessante Implikation. Einerseits brauchst du Content da draußen, der die Large Language Models fürs Training füttert. Nur ist dieser Trainingsbedarf, es wird immer teurer und immer komplexer und irgendwann gibt es ein Cut-off-Date. Also wir sagen, wer vor 3 Jahren nicht auf uns gehört hat, Content-Marketing zu machen, ist jetzt heute nicht in den Large Language Models drin. Das rächt sich jetzt. Ja. Gleichzeitig werden Lebensläufe zum Beispiel in sogenannten ATS-Format, also maschinenlesbare, auswertbare Application Tracking System. Ne? Also da kann dann die KI da durchgehen und deinen Lebenslauf filtern. Also diese wunderschön gestalteten und in Tabellen und Grafiken Dinger, die hassen diese Systeme, sondern die hätten am liebsten so ein Makro-Blanktext Format. Ja. Und da muss man sich eben drüber nachdenken, wie fütterst du denn heute diese Agents und sind deine Produkte für einen Agent abgreifbar? Also OpenAI hat gerade diese Kollaboration mit Shopify angekündigt, die den Zugriff auf den kompletten Shopping-Backend-Katalog geben. Das heißt, dein Agent kann in Zukunft alle Produkte, die bei Shopify gelistet sind, sehen. Wie sieht das für Markeninteraktion aus? Wie sieht das mit Recherche aus? Also viele Marken trauen sich nicht aus Furcht vor dem Wettbewerb irgendwie Produktinformationen und Specs irgendwie online zu haben. Ja? Oder du musst erst mit einem Verkäufer reden, weil sie den Lead haben wollen. Oder. Ne? Oder irgendwas ist hinter so einer Data Wall. Selbst unsere White Papers sind hinter diesen Dingern. Ja? Wie fütterst du jetzt so einen Agent, wenn der da gar keinen Zugriff drauf hat? Ja, und dir diese Infos nicht geben kann. Und lustigerweise, just gestern haben wir den LLM-Optimizer angekündigt. Ne? Also sagen wir mal durch, ich unterstelle mal Brillanz statt Zufall von unseren Engineers, haben wir die Möglichkeit zu benchmarken, wie gut dein Content auf deinen Owned- und Earned-Plattformen, Wikipedia wäre so eine Earned-Plattform im weitesten Sinne, wie gut dein Content da auftaucht und wie oft der in Large Language Models in den Antworten verwendet wird. Ja, und dann optimiert und Vorschläge macht, was du in deiner Content-Strategie noch bräuchtest. Ja, also wir denken so weit über diese Agents nach. Ne? Also bisher ging es darum, bauen wir neue Agents, mittlerweile sind wir schon dran, irgendwie die Agentic Interactions zu füttern.
Ja, super, super spannend. Auch über dieses Thema, wie man im Grunde, was es eigentlich bedeutet, Content für LLM-Optimierung bereitzustellen und zu bewerten. Allein auch das wäre nochmal eine eigene Folge.
Ja, das neue SEO.
Ja, genau. Lieber Julian, wir kommen so langsam zum Ende und das Gute ist, wir machen ja wirklich diese Vertiefung für das Marketing Data Operating Model und bei Engage and Retain. Aber bevor wir jetzt Adieu sagen für den Moment, sag mir doch bitte, was ist deine größte, noch nicht begonnene Aufgabe, die du dir in den nächsten 12 Monaten vorgenommen hast?
Oh Gott, ich habe tatsächlich 2 Bücher vor mir. Das eine ist mit einem Verlag aus dem Kunstbereich. Ne? Ich fotografiere, wie gesagt, für Galeriekunst. Mhm. Da habe ich die Möglichkeit, ein Buch zu machen und ich finde so wenig Zeit. Und das andere ist tatsächlich ein Buch über Kreativität, gerade in Zeiten von AI, wo jemand mir auch schon angeboten hat, einen Teil irgendwie für mich zu redigieren und zu schreiben. Und ich habe selbst dafür keine Zeit. Das sind die 2 Projekte, die würde ich gerne noch abhaken, so auf meiner großen Bucketlist. Die habe ich noch nicht begonnen.
Sehr gut. Hast du schon mal ein Buch veröffentlicht?
Nee, ich habe es noch kein Buch veröffentlicht. Ich habe im Moment aber 260 Seiten fertig.
Nicht schlecht.
Für die Richtung, ja.
Ja.
Mal schauen.
Da bin ich gespannt, was du uns dann bald zeigen kannst.
Ja. Komme ich dann wie in so einer Talkshow mit so einer Buchvorstellung. Ne? So, jetzt
ja, wir haben ja hier auch, also ich weiß nicht, die meisten hören uns natürlich über den Audiokanal, aber wir werden bald sicherlich auch einen kompletten Videofeed haben.
Ja, machen wir eine Lesung. So, ja. Weißt du, so mit Rotwein.
Bin
so,
ich ganz,
so
sicher, bin ich ganz sicher, ob ich da das richtige Format für habe. Sehr gut. Mein lieber Julian, ganz herzlichen Dank. Das war super spannend. Es war toll, deine ungeschminkte Perspektive auf den State of Play und auch, was uns da in Zukunft erwarten wird, zu hören. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung und vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.